Deutschlandfunk.
Folgenden Satz könnt ihr euch für heute schon mal abspeichern, nämlich den Satz: Apfelkuchen schmeckt nach Seidenstraße.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 10: Die Seidenstraße.
Mit Markus Dichmann.
Und bis zu dieser Folge 10 ist die Welt ja im Grunde schon ziemlich klein geworden, ne? Wir sind einmal quer durch die antike Welt geballert, also das heißt durch die Welt von damals, die uns bis heute bekannt ist, und haben dabei Sumerer und Perser kennengelernt, Griechen und Makedonen und natürlich Etrusker und Römer. Und die alle, haben wir ja schon gemerkt, haben eigentlich nie so ihr ganz eigenes Süppchen gekocht. Die hatten immer schon Austausch mit den jeweils anderen. Und zu diesem Austausch wollen wir dann heute nochmal etwas ausführlicher kommen. Und das Schöne ist, dass man diesen Austausch ja beinahe noch sehen kann. Denn da gibt es tatsächlich Fußspuren und Schmuckstücke, Waffen und Waren und Oasen und Städte. Teilweise verloren, teilweise wiederentdeckt. Und die erzählen uns eben sehr viel darüber, wie sich die Menschheit schon früh vernetzt hat. Wenn man sich dann mal auf den langen Weg macht, den langen, langen Weg entlang der Seidenstraße.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Wobei korrekterweise, grüß dich Matthias.
Sei gegrüßt.
Sollten wir eigentlich besser von Seidenstraßen sprechen, Plural, weil es eben nicht nur eine Straße war, sondern eher so ein Netzwerk eben. Aber das nehmen wir nachher alles noch ausführlicher auseinander. Erstmal muss man sagen, im Grunde, Matthias, fasziniert uns diese Seidenstraße bis heute, weil es geht um Handel zwischen Asien und Europa.
Ja, und wenn wir das heute aus der Rückschau betrachten, dann muss man wirklich sagen, das war ein gigantisches Projekt, das die damals ins Werk gesetzt haben, hatte seine Vorläufer, es war gigantisch. Damit wurde nämlich Asien mit Europa verbunden und Europa mit Asien, und nicht nur dein Apfelkuchen schmeckte nach Seidenstraße. Ja, da gab es noch viele andere Sachen. Und heute ist die Seidenstraße wieder aktiviert, weil China offenbar so eine Art von ökonomischer Weltherrschaft aufbauen will. Und das beobachten wir teilweise mit Sorge, teilweise mit Freude, je nachdem, aus welcher Perspektive man sich das anschaut.
Ja, die moderne Seidenstraße, verspreche ich euch, gucken wir uns heute auch noch an. Aber wir fangen jetzt mal an mit der historischen, beziehungsweise diesen historischen Seidenstraßen. Plural, wie ich gerade schon gesagt habe. Wann ging das alles los?
Also ganz genau wissen wir das tatsächlich nicht, aber Herodot, das war der Schriftsteller, über den wir ja schon öfters geredet haben, der berichtet von persischen Reitern, die schnell wie niemand anderes auf der persischen Königsstraße unterwegs waren. Ich zitiere das mal: Weder Schnee noch Regen noch Hitze noch Dunkelheit hält sie davon ab, die ihnen übertragene Aufgabe mit der größtmöglichen Geschwindigkeit zu erledigen. Das hat er uns hinterlassen. Der persische König Darius I. hatte diese Straße im 5. Jahrhundert vor Christus anlegen lassen. Sie war knapp 2700 Kilometer lang und führte von Susa oberhalb des Persischen Golfs bis Ephesus an der kleinen asiatischen Küste der Ägäis. Der östliche Teil dieser Straße war später in dieser Region die Seidenstraße. Die durchgehende Handelsverbindung zwischen China im Osten und Europa im Westen verlief also zunächst einmal durch das Reich der Achämeniden, später durch das Alexanderreich und dann durch die ihm nachfolgenden hellenistischen Diadochenreiche.
Das könnt ihr euch ja vorstellen, dass diese Seidenstraße durch diese Großreiche durch musste. Haben wir euch ja auch von berichtet über das Achämenidenreich und auch über das Reich von Alexander dem Großen in Folge 8. Aber meistens, Matthias, verbinden wir die Seidenstraße ja eben mit China. Tun wir heute auch noch. Seit wann gibt es denn diese berühmt-berüchtigte Seidenstraße, die dann eben bis nach China reichte?
Also wenn du jetzt erwartest, dass ich hier ein Datum sage,
das erwarte ich natürlich,
eine rote Schleife durchschneidet, da muss ich dich enttäuschen. Die ist nie so richtig eröffnet worden mit Feierlichkeiten, wie wir das heute so kennen. Es gab eben vorher schon Straßen und Wege, die im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus miteinander verknüpft wurden. Danach regierte ein ganz bedeutender Kaiser in China, nämlich Wu Di von 141 bis 87 vor Christus. Er war einer der wichtigsten Herrscher, aber wesentlich wichtiger für die weitere Geschichte Chinas waren seine Kriege in Zentralasien und gegen Korea und Vietnam. Damit konnte er China konsolidieren. Im 1. Jahrhundert nach Christus führten die Routen der Seidenstraße dann von China über Samarkand in Zentralasien und das Partherreich im heutigen Iran und Irak bis an die Häfen der Mittelmeerküste an der Levante, zum Beispiel Antiochia in der heutigen Türkei. Hinzu kamen dann etwas später noch Seewege über den Indischen Ozean, den Golf von Persien im Roten Meer und das Mittelmeer. Also ein weit verzweigtes Netz von Verkehrswegen. Später waren Bagdad, Kairo oder auch Venedig die Hauptknotenpunkte dieses Netzwerkes.
So, jetzt dürfen wir dreimal raten, was auf dieser Seidenstraße eigentlich so alles transportiert worden ist, Matthias.
Ja, man glaubt es wirklich kaum. Also anfangs exportierte China tatsächlich vor allem Seide, daher der Name, der übrigens vom Kartografen und Forschungsreisenden Ferdinand Freiherr von Richthofen stammt, der viele Jahre im 19. Jahrhundert in China unterwegs war. Aber es wurde keineswegs nur Seide transportiert, sondern auch Pelze, Porzellan oder Gewürze nach Europa und umgekehrt Gold und Glas in den Orient bzw. nach China.
Ich habe übrigens gelesen, aus chinesischer Sicht sei der Name Glasstraße daher viel besser, weil so viel Glas nach China exportiert wurde.
Genau. Und meistens übrigens reisten die Kaufleute nicht die gesamte Strecke, sondern nur einen Teil der Seidenstraße, um ihre Waren an den Mann oder auch die Frau zu bringen. Aber das ist nur ein Teil der Güter, die von Ost nach West und umgekehrt unterwegs waren. Denn die Seidenstraße war auch Transportroute für Philosophien, für Religionen und allgemein für Ideen.
Mhm, ja, so ist das wahrscheinlich immer, ne? Wenn halt nicht nur Waren kommen und Dienstleistungen, sondern auch Menschen, die haben eben nicht nur volle Taschen, sondern auch volle Köpfe. Und eine ganz besondere Rolle auf der Seidenstraße haben dabei die Sogdier gespielt. Habt ihr vielleicht noch nie gehört, war aber ein ostiranisches Volk aus Zentralasien und sie waren vor allem ein waschechtes Händlervolk. Über die Jahrhunderte sind die sowas wie die großen Vermittler geworden auf der Seidenstraße. Vermittler zwischen China, Persien, Indien und eben auch Europa bis nach Rom. Und zwei dieser Sogdier begleiten wir jetzt auf ihrer Handelsreise entlang der Seidenstraße von einer Oasenstadt in China bis nach Samarkand, der legendären Handelsstadt im heutigen Usbekistan. Und von dieser Reise erzählt uns Luisa Philipp.
Azam! Azam! Wie weit ist es noch? Meine Hände, ich kann die Zügel bald nicht mehr halten.
Andak, dreh dich um! Allen hier in der Karawane geht es so. Du schaffst das schon. Siehst du die weißen Knochen da vorne im Sand? Das Skelett ist unser Wegweiser. Ein halber Tagesmarsch noch. Dann haben wir zumindest schon die Taklamakan-Wüste hinter uns. Und in einigen Wochen wirst du dann Samarkand erblicken. Ha, keine Angst, man kann es nicht übersehen.
Ich kann es kaum erwarten.
Sein ganzes Leben wartet der junge Wandak schon darauf, dass ihn sein Onkel Azam endlich mitnimmt. Auf die abenteuerliche Reise von Dunhuang nach Samarkand. Doch so langsam gehen ihm die Kräfte aus. Erst die Sandstürme und die gruselige Stille der Taklamakan-Wüste und jetzt erwartet sie auch noch die bittere Kälte des Pamirgebirges.
Azam!
Aber nach einigen Wochen der Reise entfaltet sich vor ihnen endlich eine grüne Oase.
Ich sehe es! Da vorne ist es!
Ja, mein Junge. Das ist Samarkand.
Sie reiten vorbei an lehmfarbenen Häusern und saftig grünen Bäumen voller reifer Granatäpfel und goldschimmernder Pfirsiche.
Halt! Name und Waren.
Hirdat?
Azam, du bist es. Und du bist zurück?
Und du stehst immer noch hier brav an deinem Posten. Ich habe dieses Mal auch den Sohn meines Bruders im Schlepptau. Der arme Karl kann sich kaum mehr auf seinem Trampeltier halten.
Nicht alle sind für die Wege gemacht. Aber schön zu sehen, dass ihr wohlauf seid. Was bringt ihr mit aus Dunhuang? Scheint, als seid ihr dieses Mal auch nicht überfallen worden.
Nein, dieses Mal hatten wir Glück. Wir haben 3 Bündel feinste Rohseide, 4 Bündel fertige Seide, 1 Säckchen Lapislazuli, 2 Kisten Zimt und Pfeffer und 2 Rollen Papier.
Und 1, 2, 3, 4, 5 Kamele. Das macht 1/10 der Seide und, weil du es bist, nur einen Sack Pfeffer.
Ich danke dir.
Viel Erfolg beim Handel und willkommen in Samarkand, junger Mann.
Komm schon, Wandag, nicht einschlafen. Wir bringen jetzt die Tiere ins Lager, dann erneuern wir die Seile, sehen nach, was noch unterwegs beschädigt wurde und dann ruhen wir uns aus. Und morgen wird gehandelt.
Ausruhen, das klingt gut.
Im 8. Jahrhundert ist Samarkand ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel zwischen Ost und West. Waren aus den unterschiedlichsten Kulturen wechseln hier ihre Besitzer.
Kommen Sie, fühlen Sie, Seide, die schönste Seide, nur hier, kommen Sie, ja, Sie, kommen Sie her,
Jade,
die schönste Seide.
Malachite,
schwarzer Pfeffer,
Bernstein,
Nelken, Zimt, kommen Sie, Sie Seiden, schwarzer Pfeffer,
Jade, Malachite, Bernstein, Silberkorn.
Hier, Wandack, jetzt bist du dran.
Feinste Seide aus Dunhuang, feinste Seide und Lapis Lazuli.
Hey, ihr da? Seid ihr Asam? Ich habe gehört, mit euch kann man gut Geschäfte machen.
Das freut mich zu hören. Siehst du, Wandack? Von deinem Onkel lässt sich einiges lernen. Ihr sucht Seide? Ich bin auch für einen Tauschhandel zu haben, wenn ihr mir etwas Gutes anbieten könnt.
Nun ja, ich komme aus dem Byzantinischen Reich. Ich habe hochwertige Glaswaren aus Alexandria dabei und Seifen und Schmuck.
Händler aus dem Byzantinischen Reich haben wir selten hier bei uns. Ihr habt eine lange Reise hinter euch. Und ja, ich bin interessiert an guten Glaswaren. Ihr müsst nur wissen, meine Seide ist die beste, die ihr hier am Markt finden könnt. Eine Glasvase für ein Bündel Seide. Und der silberne Armreif hier.
Da kommen wir ins Geschäft.
Aber es sind nicht nur die Waren, die ausgetauscht werden, sondern vor allem Wissen. Über verschiedene Religionen, über Heilkunst und über neue Innovationen.
Wartet mal, was ist dieser beschriebene weiße Stoff dort, den euer Begleiter in der Hand hält?
Das ist Papier. Darauf kann man schreiben und zeichnen.
Eigenartig. Es sieht so leicht aus. Ganz anders als unser schweres Pergament.
Wir stellen es aus pflanzlichen Fasern her. Das ist günstiger als Pergament. Und es ist leicht und reißt nicht so schnell.
Das ist vor allem revolutionär. Stellt euch nur vor, wie viel Wissen man so leicht in die Welt tragen könnte auf diesem Papier.
Wollt ihr euch ein Stück mitnehmen? Hier in Samarkand wird die Herstellung immer beliebter.
Unbedingt. Dafür zahle ich gerne.
In den kommenden Jahrhunderten werden so neben dem Papier auch der Kompass oder das Schießpulver nach Europa gelangen und damit die Welt verändern.
Handel, Waren, Menschen und Ideen. Unterwegs auf der Seidenstraße. Luisa Philipp hat sie für uns wieder lebendig werden lassen hier in eine Stunde History. Und wir wollen ihr jetzt natürlich noch weiter folgen. Durch die Jahrhunderte an ihr entlangstromern, könnte man sagen. An dieser Seidenstraße. Und zwar machen wir das jetzt mit Sinologe Thomas Höllmann, der über die Seidenstraße kurz wie lang mehrere Bücher veröffentlicht hat. Hallo, Herr Höllmann.
Hallo, schönen Tag.
Wie so oft aber, Herr Höllmann, gibt es ja auch hier eine Vorgeschichte. Und wie so oft gibt es auch bei der Seidenstraße eine Art Vorgängerin. Wir haben die hier vorhin schon mal kurz erwähnt, nämlich die persische Königsstraße. Wie wichtig ist die eine für die andere? Gäbe es die eine ohne die andere?
Also ich bin überzeugt davon, dass es die eine oder die andere zusätzliche Form der Verbindung gegeben hat. Mhm. Schon in sehr, sehr früher Zeit, schon vor der persischen Königsstraße, die ja, wie soll man sagen, ein politisches Instrument war. Da ging es um Kurierdienste, da ging es um militärische Nutzung. Das heißt, es war auch ein ganz festgefügtes Wegenetz, so ähnlich wie auch die Via Appia in Rom, gepflastert, muss man sich das vorstellen, über weite Strecken hinweg. Ganz was anderes als in China, wo normalerweise die Straßen auf die Städte konzentriert waren. Und da hatte man eine neunspurige Avenue in der Hauptstadt und 5 Kilometer außer der Hauptstadt war man in der Pampa.
Okay.
Und dann gab es natürlich noch die Wasserstraßen, die von großer Bedeutung sind. Ja, die persische Königsstraße war als Element des Routengeflechts, was man heute als Seidenstraße bezeichnet, durchaus wichtig. Aber das andere wäre auch ohne sie denkbar.
Das heißt aber, eine, sagen wir mal, Kultur der Vernetzung, des Handels durch diesen ganzen Kontinent Asien hindurch, die war schon immer da oder zumindest schon sehr lange da, sagen wir mal so.
Also ich würde mal sagen, spätestens an der Wende zum 1. Jahrtausend vor Christus gab es Kontakte. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, als wäre da jemand in Chang'an gesessen und jemand in Rom gesessen und die hätten miteinander Kontakt gemacht. Das lief natürlich über sehr, sehr viele Stationen, eine Karawane nach der anderen. Und die Güter, die beispielsweise Chang'an verließen und später dann in Rom ankamen, waren aus chinesischer Kenntnis gar nicht für Rom bestimmt, sondern die wurden einfach weiterverhandelt an Händler aus Zentralasien. Die haben sie immer wieder weitergegeben in den Karawansereien und ähnlichen Umschlagplätzen, sodass das Bewusstsein über die Seidenstraße, auch das Bewusstsein zu dem Verkehrsnetz, eigentlich erste aufkam am Ende des 19. Jahrhunderts, als sich die Geographen damit beschäftigt haben.
Ja, das heißt, man wusste es im Grunde nicht, aber mindestens mittelbar standen wir eigentlich schon alle miteinander in Kontakt.
Ja, nicht alle miteinander, aber es ist natürlich schon so, dass zwischen dem Mittelmeer und dem Ostchinesischen Meer und darüber hinaus ja auch noch nach Japan und Korea, es immer wieder Kontakte gab, aber ich betone noch einmal, indirekte Kontakte über Mittelsleute.
Jetzt sagten Sie aber gerade, in China war es schon noch so, dass man in großen Städten eine neunspürige Avenue pflegte, aber draußen außerhalb der Stadt herrschte die Pampa vor. Wann wird denn China jetzt mehr oder weniger an dieses Netz angeschlossen?
Das war keine Überlegung, keine feste. Das war ein Prozess, der sich allmählich entwickelt hat. Das heißt, schon zu Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus gibt es Güter, die nach China kommen, über Wege, die man später zum Verkehrsnetz der Seidenstraße gezählt hat. Und China als, ich sag mal, Major Player, als großes Zentrum der Seidenstraße, frühestens im zweiten Jahrhundert vor Christus. Ich würde aber sagen, gehen wir noch mal ein paar Jahrhunderte später, ins 7., 8., 9. Jahrhundert nach Christus.
Oh, wow.
Da ist China dann wirklich auch die Hegemonialmacht und bestimmt auch, was transferiert wird und was nicht.
Aber dann schauen wir doch vielleicht mal gerade noch auf den Namen Kaiser Wu Di, chinesischer Kaiser, regierte über 50 Jahre lang. Wir haben ihn eben schon mal erwähnt, weil er das chinesische Reich erheblich vergrößert hat, eben in dieser, wie Sie es gerade gesagt haben, vielleicht ersten Blütezeit der Seidenstraße. War er da wichtig? War seine Epoche, seine Zeit wichtig?
Seine Zeit war wichtig, wobei bei ihm das Handelsinteresse nicht im Vordergrund gestanden hat. Er hat durchaus sich auch abgeschottet in manchen Epochen seiner Regentschaft. Er wird natürlich ab und zu so als Gründervater der Seidenstraße gesehen. Wobei man sagen muss, die Idee als solche, die manchmal vielleicht verbreitet ist, da hätte irgendein Verkehrsminister an der Straße gestanden und mit der Schere ein Band durchgeschnitten.
So, und jetzt machen wir Seidenstraße.
Die ist also nicht sehr realitätsbelastbar. Dann ist natürlich noch ein zweiter Name, der in dem Zusammenhang immer wieder fällt, als Säulenheiliger der Seidenstraße, Zhang Qian. Diplomat gewesen, der sich weit nach Westen begeben hat. Der war in Fergana, der war in Baktrien. Also alles Teile, die heute zu Afghanistan, Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgistan, vielleicht sogar das östliche Iran zählen. Der ist weit gekommen. Allerdings, seine Erlebnisse sind nicht alle belastbar und er ist die meiste Zeit seines Lebens dort in Gefangenschaft gewesen. Jetzt nicht in einem Kerker, wie man sich das so schon vorstellt bei uns, sondern er durfte auch heiraten, durfte Kinder zeugen. Ich würde sagen, das war eher leichter Hausarrest, was er da hatte. Aber er war derjenige, der auch beobachtet hat, welche Güter aus China beispielsweise dann weiter im Westen angekommen sind. Und er hat mitbekommen, wie wichtig der Handel auch sein kann. Trotzdem sollte man seine Rolle nicht überschätzen.
Deshalb nochmal zusammengefasst, Herr Höllmann, die Entstehung der Seidenstraße, das ist jetzt kein, sagen wir, regelrechtes Handelsprojekt. Sie sagen, da war kein Verkehrsminister, der hat gesagt, so, jetzt wird hier zwischen dem chinesischen Reich und dem Rest der Welt gehandelt, sondern es entwickelt sich organisch, ich formuliere mal ganz platt, weil da immer mehr Leute immer wieder den gleichen Weg entlang gelatscht sind.
Nicht immer wieder den gleichen Weg, aber zumindest in dieselbe Richtung gelatscht sind. Das war, wie soll man sagen, auch die Ost-West-Richtung war ja nur ein Teil dieses Routennetzwerks, sondern gab es ja auch Nord-Süd-Verbindungen, die eine ganz große Rolle gespielt haben. Und von Jahrhundert zu Jahrhundert haben sich die Routen dann zum Teil auch verlagert. Die Wüsten wurden mal in südlicher, mal in nördlicher Richtung umwandert. Also da gab es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Wir kommen später noch genau dazu, Herr Höllmann, was dann eigentlich auf dieser Straße auch bewegt wurde und was dort gehandelt wurde. Aber eine Sache vielleicht schon mal jetzt, weil sie mir wichtig erscheint. Es bewegten sich Religionen auf diesen Routen, oder? Vor allem der Buddhismus.
Das ist richtig. Wobei ich immer Wert drauf lege, dass es auf der Seidenstraße keine Einbahnregelung gab, aber bei den Religionen ist das anders. Also in östlicher Richtung, wir werden gleich auf den Buddhismus zu sprechen kommen, gab es daneben auch noch den Zoroastrismus, Manichäismus, Judentum, Christentum, also in seiner nestorianischen Ausprägung, und Islam, und in Richtung Westen, von China ausgehend, nix. Und was das Überraschende daran ist, dass der Buddhismus, der auch allmählich sich in China erst durchgesetzt hat, eigentlich nicht kompatibel ist mit dem bis dahin gültigen Wertesystem in China. Also der Ahnenkult war von zentraler Bedeutung in China und jetzt bringt man die Männer in Klöstern unter und sorgt dafür, dass sie keine Nachkommen zeugen. Körperverstümmelung im Buddhismus, Reliquienkult, Verbrennung der Toten stand in diametralem Gegensatz zur körperlichen Unversehrtheit, die in China erforderlich war. Großplastik und Pagoden war eine absolute Neuerung. Vorher gab es nur kleinere Kunstformate und dass Gebäude höher waren als die kaiserlichen Palastanlagen, war eigentlich eine unverschämte Herausforderung. Und andere Religionen hatten ja ähnliche Schwierigkeiten. Denken wir an das Christentum mit dem Symbol des Kreuzes, was in China für Spott gesorgt hat, weil nur Verbrecher gekreuzigt worden sind. Vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt. China hat immer versucht, staatliche Kontrolle auszuüben über die Religionen, aber es gab mit einer kurzfristigen Ausnahme vielleicht keine Staatsreligion in dem Sinne. Die Religionsbindung war überdies nicht so stark wie in Europa. Also jenseits der Kirchenmauern, jenseits der Klostermauern war man flexibel. Bei Krankheit ging man dann halt zu einem daoistischen Priester, bei einer Lebenskrise zum buddhistischen Mönch und im Todesfall hat man dann einen konfuzianischen Ritenspezialisten zurate gezogen.
Also Waren, Menschen, Ideen, ja sogar Religionen, ja, konnten sich jetzt von Shanghai bis ans Mittelmeer bewegen, manchmal nur in Einbahnstraßenrichtung, aber es gab dieses Netzwerk. Und Herr Höllmann, ist es deshalb nicht irgendwie vermessen, wenn wir den Begriff Globalisierung immer wieder sehr, sehr, sehr stark mit dem Hier und Jetzt in Verbindung bringen? Weil ist das tatsächlich ein neues Phänomen? Gab es das nicht schon früher offensichtlich?
Also es gibt natürlich in der Geschichte immer wieder Erscheinungen, die sehr stark an die Globalisierung, wie wir sie heute kennen, erinnern. Natürlich gab es kein Internet, aber es gab doch Kontakt über weite Distanzen hinweg und der Austausch war ausgesprochen lebendig. Wir haben vielleicht nicht das gesamte System, den bewussten Akt, den ökonomischen Versuch, alles zu globalisieren, aber einzelne Versuche miteinander zusammenzubringen, die Menschen, die Völker, die Kulturen, die gab es immer. Und das über weite Distanzen hinweg. Wir reden ja bei der Seidenstraße dann doch über Entfernungen von mehr als 10.000 Kilometern.
Die Seidenstraße, so heißt zum Beispiel Nachschlagewerk im C.A. Beck Verlag, erschienen von Thomas Höllmann. Jetzt habt ihr ihn gerade gehört hier in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Höllmann.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. War mir ein Vergnügen.
Also wie schon mal ganz am Anfang gesagt, es gab eben nicht die eine Seidenstraße, sondern ein Netzwerk aus Seidenstraßen. Und von der chinesischen Ostküste bis zum Mittelmeer waren das abertausende Kilometer. Da fragt man sich aber auch, Matthias, wie sicher das Reisen auf diesen Straßen eigentlich war. Weil ich sag mal, irgendwo zwischen Xi'an und Samarkand, da hätten ja auch mal gut und gern alle Waren samt Händler verloren gehen können. Gab es da irgendwie Sicherheitsvorkehrungen?
Ja, die gab es. Entlang des Weges hat es mitunter sogar richtigen Geleitschutz gegeben, denn durch den Warentransport fühlten sich natürlich auch Diebesbanden angezogen. Mhm. Und um diesem Problem Herr zu werden, gab es regelrechte Patrouillen, die die Karawanen begleiteten oder auch beschützten. Diese Karawanen und die Menschen, die unterwegs waren, die standen übrigens vor einer großen logistischen Aufgabe, denn Mensch und Tier mussten unter schwersten klimatischen Bedingungen und in schwer zu passierenden Gegenden mit allem versorgt werden, was zum Leben und zum Überleben notwendig war. Und so entstanden nicht nur Oasen entlang des Weges, sondern auch kleine Militärstützpunkte oder Versorgungsstationen für Pferde oder für die zum Transport besonders gut geeigneten Trampeltiere.
Oh, Trampeltiere, was für wunderbare Tiere. Ihr müsst euch mal die Füße von denen angucken, wenn die laufen. Wunderschön. Aber dann eben, Matthias, die Sache, die wir eben schon angeschnitten haben, es kam eben nicht allein Trampeltiere über die Seidenstraße und die Sachen, die sie auf dem Rücken hatten. Nicht nur Waren und Schätzen, sondern eben auch Ideen und Philosophien und sogar Religionen.
Ja, der Warenaustausch, der war ja gezielt und beabsichtigt. Ja, aber der Kulturtransfer sozusagen, der passierte nebenbei. Und es war vermutlich so ähnlich wie auf den innereuropäischen Handelsrouten. Neben Händlern zogen Heilsprediger, Philosophen oder Musikanten über das Wegenetz, das den Orient seit der Antike durchzog. Und man kann wohl sagen, dass die Seidenstraße über Jahrhunderte für einen großen und effektiven Austausch von Waren und Ideen zwischen dem Orient und dem Okzident verantwortlich war.
Ja, und bei dieser Idee des Austauschs wollen wir noch mal einen Moment bleiben. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Straßen verlaufen eben immer mindestens in zwei Richtungen. Selbst wenn vorne eine Einbahnstraße dran schreibt. Und was auf der Seidenstraße jetzt genau hin und her ging, wollen wir besprechen mit Maike Wagner. Sie ist Archäologin, sie leitet das Deutsche Archäologische Institut in Peking, also Top-Adresse direkt vor Ort. Und sie hat eben auch Ausgrabungen entlang der Seidenstraße gemacht. Hallo Frau Wagner.
Hallo.
Und ich würde da erstmal ganz schön fragen wollen, Frau Wagner, wie und wo graben Sie denn da eigentlich? Denn wir haben ja schon gehört, die Seidenstraße war ein paar tausend Kilometer lang. Also wo fängt man da an?
Damit fängt das Problem schon an, dass also das DAI hat ein Büro in Peking. Tatsächlich, wir arbeiten in China mit den chinesischen Kolleginnen und Kollegen zusammen und überlegen uns, was wir jetzt dort sehen, was vor uns liegt, wie wir das weiter analysieren und wie wir die Geschichte dieses Fundes dann erzählen können.
Und was liegt Ihnen dann so vor? Also was wird da so alles ausgegraben?
Unser Fokus ist momentan zum Beispiel die Kleidung, die ausgegraben wird. Also im Westen Chinas, in den Trockengebieten, da erhält sich sehr viel organisches Material perfekt in den Gräbern. Deshalb ist dort die Region mit den meisten Kleidungsbefunden, Gewandbefunden oder mit der dichtesten Information an Mode entlang der Seidenstraße.
Und jetzt sagen Sie nicht, die Sachen sind aus Seide.
Die sind, dachten wir, aus Seide. Deshalb sind wir da hingegangen und haben auch unser Projekt Silk Road Fashion genannt, Mode an den Seidenstraßen, und haben erwartet, dass es vor allen Dingen in erster Linie Seide ist. Aber Sie werden staunen. Wir haben viel mehr Wollfunde gehabt und sehen viel mehr ganz tolle Wolltextilien.
Was verrät uns das über die Zeit vielleicht?
Das verrät uns zum einen, dass das Wollschaf bis nach China verbreitet worden ist, wo es ursprünglich nicht heimisch war.
Ist aber ja auch ein Beispiel dafür, dass Handel nicht immer nur die bloße Ware ist, ne? Sondern dass eben auch sowas wie ein gezüchtetes Schaf sich über die Kontinente hinweg bewegen kann.
Absolut. Und das gezüchtete Schaf zusammen mit den Schäfern nicht zu vergessen.
Stimmt.
Wir denken immer so entweder an die Waren allein, als würden sie auf Beinen dorthin laufen, oder an die Schafe, als würden sie von ganz alleine dorthin migrieren. Nein, nein, es kommen natürlich immer ganze Menschengruppen, Familien, Männer, Frauen, Kinder, Verwandte und alles, was sie bei sich haben und was sie im Kopf tragen natürlich. Mhm.
Zu dem, was sie im Kopf tragen, vielleicht gleich noch, Frau Wagner, nur nochmal zum Handel selbst. Also wir haben gehört auf jeden Fall Wolle, auch Seide, klar. Aber was wurde denn überhaupt so, zumindest auch in den Anfangszeiten der Seidenstraße, auf dieser Straße gehandelt an Waren? Gibt es da archäologische Befunde zu? Sicher gibt es die.
Die gibt es ganz bestimmt. Aber wir wissen gar nicht so viel, wie der Handel eigentlich gelaufen ist. Wenn wir das Wort Handel verwenden, dann denken wir an Händler, nicht, die auch einen Gegenwert erwarten, eine bestimmte Ware mit sich herumtragen. Und ob das so gewesen ist und wann das angefangen hat, das wissen wir gar nicht ganz genau. Dazu müsste man mal einen Händler finden mit all seinem Sack und Pack, mit seinem Bauchladen, sage ich jetzt mal, das wäre toll. Oder aber seine Liste, seine Handelsliste. Was wir aber sehen, sind verschiedene Dinge, die in den Gräbern landen, in den Bestattungen, und die vielleicht ortsfremd sind. Und davon kann man natürlich oder würde man vielleicht auf Handelskontakte, auf Austauschkontakte schließen. Und das kann natürlich alles Mögliche sein. Zum Beispiel haben wir einen Lederschuppenpanzer in einem Grab in Turfan untersucht, der dort beigegeben war und ganz sicher nicht dorthin stammte, weil keine einzige andere Lederschuppe oder ein Panzerteil sonst gefunden wurde, von dem wir annehmen, dass er aus Westasien stammt, also etwa im 7., 6. Jahrhundert dorthin gelangt ist und vielleicht durch Austausch, Handel oder aber eben Eroberung durch Gewinn im Kampf letztendlich weitergegeben wurde, bis er dort in Turfan gelandet ist.
Wir haben vor einer ganzen Weile, Frau Wagner, mal eine Ausgabe gemacht über die Via Regia, also eine alte europäische Handelsroute und Straße. Und da haben wir festgestellt, da sind so viele Menschen und Karawanen rübergezogen, der Boden war regelrecht abgesackt und plattgetreten von den vielen Füßen und Hufen und Rädern, die darüber gezogen worden sind. Hat sich die Seidenstraße auch irgendwie in den Boden eingraviert? Kann man das feststellen?
Die chinesischen Kollegen haben Straßenreste und Wagenabdrücke in der Nähe der großen Städte weiter im Lande, weiter östlich, sozusagen am östlichen Ende der Seidenstraße, untersucht und konserviert. Also da sieht man diese Abdrücke, also an den Stellen, wo viele Wege zusammenlaufen und sich auf ein Stadttor hinbewegen. Da sieht man das mal, ja.
Zu dieser Frage des Austauschs dann jetzt. Die Seidenstraße, tatsächlich eine Straße vielleicht in zwei Richtungen. Wir haben das mit den Schafen gerade besprochen, mit ihrer Wolle, aber eben auch mit den Menschen, die mitkamen. Das heißt, diese Straße war ein Austauschort, nicht nur für Waren, sondern auch für Ideen und Kultur und Menschen?
Ich würde das Bild erweitern, also nicht von einer Straße, nicht von einem Band, sondern ich sehe das ja gerne, also eine Gesellschaft als einen Organismus durchzogen von Blutbahnen, weil Straßenbahnnetzwerke, so wie bei uns, stellen Sie sich vor, wir haben ja auch in unseren großen Städten nicht nur einzelne Magistralen, sondern ganze Netzwerke von kleinen und großen Straßen, nicht, was auch unser Navi uns anzeigt.
Sie haben ja auch gerade von Seidenstraßen im Plural gesprochen, ja?
Ja, genau. Mhm. Das hat ja auch der Schöpfer des Begriffes, Ferdinand von Richthofen, auch von Anfang an so gesagt. Also er hat es gleich von Anfang an im Plural verwendet. Aber heute sehen wir das natürlich noch viel weiter. Also dieses große Netzwerk, viele Wege laufen über verschiedene Umwege oder gerade Wege von kleinen zu großen Orten und verbinden alle miteinander. Also ich sehe das sehr gerne als ein großes Netzwerk, durch das die Bewegungen von Geben und Nehmen, von Bewahren und Verwandeln an den einzelnen kleinen und großen Orten pulsierte wie Blut durch die Adern der vernetzten Welt.
Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was in diesen Adern so fließt, würden Sie dann annehmen, Frau Wagner, dass es aus heutiger Perspektive, wenn wir das beurteilen können und wollen und würden, überwiegt jetzt tatsächlich der Handel von Waren, von Dingen, die ausgetauscht wurden, oder ist es vielleicht das Immaterielle, das überwiegt?
Das Immaterielle können wir nur indirekt durch das Materielle erfassen. Deshalb können wir es, glaube ich, gar nicht angemessen beurteilen, nur im Einzelfall. Wir legen den Schwerpunkt auf Waren oder auf Handel, weil wir das wollen. Das ist eine Entscheidung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wenn sie zum Beispiel nicht globale Märkte studieren wollen oder globalen Handel, dann fokussieren sie auf diesen Begriff der Waren. Gerade Sprachen ist ja immaterielles Kulturerbe, die Menschen mitgetragen haben, die überhaupt diese ganze Austauschgeschichte, dieses Verstehen möglich gemacht haben. Mhm. Wer unterwegs war als Händler, musste Polyglott sein. Zumindest zum Teil musste er mehrere Sprachen beherrschen. Nicht, das ist ja ein Teil auch der großen Geschichte, die das dann so spannend macht. Das wissen wir dann von dem Zeitpunkt an, wenn Texte auftauchen, die heute auch noch lesbar sind und in denen Begriffe aus verschiedenen Sprachen auftauchen. Und da gibt es sehr interessante Studien, wie sich das entwickelt, also wie Sprachen sich vermischen und natürlich anpassen aneinander und verbreitet werden.
Und Ihr Beispiel der Schafe vorhin hat das ja letztlich eigentlich auch schon gezeigt. Da ging es vielleicht erst einmal um den Handel mit Wolle, aber dahinter verbarg sich ja noch viel mehr.
Natürlich. Was machen Sie mit der Wolle? Sie stellen aus der Wolle natürlich unter anderem Kleidung her. Dazu müssen Sie zunächst mal das Handwerk und das Wissen und die Kunst des Webens oder des Flechtens beherrschen. Also dieser ganze Prozess, die sogenannte textile Kette, ist im Kopf mitgewandert und wurde dann an Ort und Stelle praktiziert. Und wenn Sie dann noch so ein Phänomen haben, dass eigentlich mit der Wolltextiltechnologie alles schon gekonnt wurde und Sie brauchen jetzt ein neues Kleidungsstück, weil eine neue Funktion in das Leben der Menschen tritt. Ich meine damit die Funktion des Reitens zum Beispiel. Mhm. Dann steht jetzt die Frage, okay, wie machen wir jetzt aus den Stoffen eine Hose, die uns erlaubt, auf dem Pferd zu sitzen und zwar lange damit darauf auszuhalten.
Mhm. Und dann haben wir noch nicht mal über Mode gesprochen, Frau Wagner, weil dann kommt ja noch die Frage, welche Hose sieht gut aus, welche Farbe passt. Das sind ja auch Fragen, die über die Straße wahrscheinlich transportiert worden sind, über die Straße.
Natürlich, natürlich, genauso wie heute. Man guckte sich an, man traf sich. Und was passiert denn? Stellen Sie sich einfach vor, Sie treffen heute einen Menschen, den Sie gar nicht kennen. Also wenn Sie heute einen Fremden, eine Fremde treffen, nehmen Sie diese in erster Linie über Ihren Gewandkörper wahr. Sie schauen, welche äußere Hülle er besitzt. Den anatomischen Körper sehen Sie ja nur in Teilen. Kopf, Hände, Füße vielleicht. So, das heißt also, der Gewandkörper ist das, was Sie zunächst verstehen, was Sie zunächst lesen von dem Menschen, bevor der ein Wort gesagt hat. Und das spielt ja eine ungeheure Rolle. Das heißt, die Nachahmung setzt in dem Moment ein, wenn Sie den anderen wahrnehmen. Und schon fangen Sie an, interessiert zu gucken, oh, wie stattet der sich aus?
Jetzt ist diese Seidenstraße, oder müssten wir eigentlich sagen Seidenstraßen, uns bis heute ein Begriff. Und vielleicht steckt sogar ein richtiger Mythos da drin. Und es gibt eben auch Versuche, sie wiederzubeleben. Da sprechen wir später noch drüber. Aber zu diesem Mythos. Hat sie sich das verdient, Frau Wagner, die Seidenstraße? Hat sie wirklich so ein historisches Gewicht, dass wir heute noch verdientermaßen über sie reden?
Ich denke, es spielt keine Rolle, ob wir über sie reden oder nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir sie jeden Tag leben. Und wir schmecken sie jeden Tag. Wir schmecken die Seidenstraße eigentlich jeden Tag. Apfelkuchen ist für mich Seidenstraße auf der Zunge.
Aha.
Alles, was ein Apfelkuchen bietet oder das meiste davon, verdanken wir dem Austausch, der Entwicklung und der Erfindungskraft und Geduld der Bewohner, der Anrainer der Seidenstraßen. Das fängt an mit dem Weizen, der in Westasien domestiziert wurde vor mehr als 10.000 Jahren. Aber vor allen Dingen natürlich auch eine der Hauptzutaten, die Äpfel. Domestizierte Äpfel verdanken wir Zentralasiaten, also genau denen, die im Zentrum dieses großen Netzwerkes lebten und noch leben, was wir Seidenstraße nennen.
Apfelkuchen ist Seidenstraße auf der Zunge. Da werde ich heute noch länger drüber nachdenken müssen, Frau Wagner. Maike Wagner bei uns im Gespräch. Archäologin, leitet das Deutsche Archäologische Institut in Peking. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Also offensichtlich ein archäologisches und historisches Schwergewicht. Diese Seidenstraße, ich denke, das kann man so sagen. Und damit irgendwie auch klar, dass sie bis heute uns Menschen fasziniert. Und Sie, Herr Baumann, hat es ja irgendwie auch erwischt, hat diese Seidenstraßenfaszination irgendwie auch erwischt.
Ja, es war genau diese historische Dimension, die mich auch in die Wüste gezogen hat. Denn natürlich hatte ich die Bücher all dieser Forscherpioniere gelesen, die vor 100 Jahren oder mehr da nach Zentralasien aufgebrochen sind, vor allem in die als Todeswüste verrufene Taklamakan, und dort nach Relikten vom Sand verwehten Überresten aus der antiken Seidenstraße gesucht haben. Ja. Und diese Berichte, die waren natürlich in meinem Kopf. Und dann hat mich natürlich die Wüste an sich fasziniert. Und da konnte ich dann beide Sehnsüchte befriedigen. Das begann schon Mitte der 80er Jahre, als China die Pforten öffnete, als es möglich wurde, in den Westen Chinas in die Taklamakan zu kommen. Das war damals nicht explizit verboten, aber auch nicht wirklich erlaubt.
Ja, okay,
das war
Graubereich,
so eine Zeit, als es noch keinen Massentourismus gab, als es noch keinen Abenteuertourismus gab, als es noch keine konfektionierten Reisen gab. Mhm. Und da bin ich einfach an den Rand dieser Wüste gereist, über China, über den Osten Chinas, in den äußersten Westen. Und dann stand ich da an einer dieser letzten Oasen. Und da waren vielleicht 2, 3 Abendländer vor mir dort gewesen. Da gab es keine GPS-Punkte, die man da einprogrammieren konnte, sondern ich musste versuchen, anhand dieser alten Reiseberichte mit der generellen Marschrichtung, mit den Zeichen, die die Wüste einem setzte, indem man erahnen, vermuten konnte, da muss einmal ein antiker Flusslauf gewesen sein. Da gab es noch Reste von Vegetation. Und so fand ich damals eine Art Pompeji der Wüste. Von einem Ort, von dem nur noch ein paar Holzpfähle aus dem Sand ragten. Und das war für mich eine persönliche Sternstunde, denn auch die einheimischen Uiguren kannten diesen Ort nicht. Es gab keinen Führer, der mich dorthin dirigieren, hinlotsen konnte, sondern ich musste den wirklich selber finden, indem man die schwachen Zeichen der Wüste, den Code der Wüste, lesen lernte.
Bruno Baumann, jetzt bei uns hier in 1 Stunde History, wenn ich das mal eben auflösen darf. Herr Baumann, er hat eben nicht nur Bücher über die Seidenstraße geschrieben, sondern wie ihr gerade schon gehört habt, ist dir auch gefolgt. Und dann, Herr Baumann, nach diesem Schlüsselerlebnis über die Jahre immer wieder.
Über die Jahre immer wieder, das geht jetzt schon auf 4 Jahrzehnte zurück. Ja. Das Thema Seidenstraße ist eine Art roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Und ich habe natürlich das gesucht, was ich glaube, dass von dieser Seidenstraße, von der antiken Seidenstraße noch übrig ist. Das sind eben diese vom Sand verwehten Ruinen. Das sind durch das trockene Wüstenklima natürlich konserviert. Das sind die großen Naturlandschaften, die höchsten Gebirge der Welt, über die Routen und Zweige der Seidenstraßen führten. Ich sage Seidenstraßen, denn das war niemals ein einzelner Weg.
Sondern eher
das
ein Netzwerk von vielen Straßen.
Geflecht, ein Netzwerk von uralten Karawanenrouten, die sich über 1000 Kilometer von Osten nach Westen oder Westen nach Osten eine Verbindung zwischen Europa und China darstellte. Und ich habe mir dann natürlich die Highlights herausgesucht. Das sind die großen Naturlandschaften, das sind die Wüsten, Taklamakan und Gobi, das sind die Oasen entlang dieser Wüsten, wo einst die Kultur der Seidenstraße blühte, eine multikulturelle Kultur, das waren die großen Gebirge, das Pamirgebirge, bekannt für uns durch den Reisebericht von Marco Polo, der das Pamirgebirge überquerte, das Karakorum-Gebirge, das Kopfwehgebirge der alten Chinesen, die Hängebrückenstraße, die drüber führte. Das war das Kunlun-Gebirge, das Tianshan-Gebirge, das Himmelsgebirge. Wahnsinn, und diese Gebirgsrouten haben mich natürlich auch interessiert, die großen Gebirgslandschaften, über die die Seitenstraßen hinwegführten.
Das heißt, Herr Baumann, erstmal für uns Einsteiger bei der Seitenstraße, bedeutet das, nur mal um es wirklich ganz explizit auszusprechen, Sie sind nicht die ganze Zeit auf asphaltierten Straßen oder nur auch auf Gehwegen unterwegs gewesen, sondern mussten sich durchs Dickicht schlagen, mussten über Gebirge und durch die Wüste ziehen.
Ja, das habe ich natürlich auch gesucht, weil es für mich zu langweilig ist. Natürlich hätte ich können in den Zug einsteigen hierzulande. Und es gibt ja fast einen geschlossenen Schienenstrang. Nur noch ein paar hundert Kilometer zwischen Kirgisien und China fehlen da. Also man könnte die Seitenstraße von Europa oder von Mitteleuropa bis in den Osten Chinas mit der Eisenbahn bereisen. Heute mit Hochgeschwindigkeitszügen, weil heute gibt's eine ganz andere Infrastruktur als vor 30, 40 Jahren, als ich da die ersten Schritte in diese Richtung machte. Mhm. Natürlich bin ich immer auch auf Straßen gereist, aus Überlandstraßen, am Pamir Highway zum Beispiel. Morgen breche ich dorthin wieder auf. Das gehört für mich zu den interessantesten Strecken, die man heute zurücklegen kann aus touristischer Perspektive. Der Pamir Highway, der sozusagen die Länder Tadschikistan und Kirgisien über den hohen Pamir miteinander verbindet.
Ist das denn aber heute tatsächlich noch eine pulsierende Strecke, dieser Weg der alten Seidenstraße, die Sie gefolgt sind? Oder ist das vielleicht nur noch was für Touristen?
Es ist wieder eine pulsierende Strecke, nachdem es ja, wie wir wissen, eine neue Seidenstraße gibt.
So ist
das geopolitische Liebkind des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dieser Road and Belt Projekt. Und das führt dazu, dass man beispielsweise in China entlang dieser Wüsten heute mit Hochgeschwindigkeitszügen unterwegs ist.
Wahnsinn,
dass es beispielsweise Autobahnen gibt, dass es eine neue chinesische Mauer gibt, eine grüne Mauer, einen tausende Kilometer langen Pflanzenwall. Und im Schutze dieses Pflanzenwalls, der das Vorrücken, das Ausbreiten der Wüsten Einhalt gebieten soll, im Schatten, im Schutz dieses Pflanzenballs werden dort neue Städte aus dem Wüstenboden gestampft, Menschen umgesiedelt, Infrastruktur in Form von Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken, Autobahnen geschaffen. Also es gibt diese touristischen, aber es gibt zugleich auch eine Handelsroute, auf der heute Waren befördert werden, wieder von Osten nach Westen, so wie in der antiken Seidenstraße. Heute verkauft China seine Güter. Und auch in der antiken Seidenstraße war es ja China, das am meisten zu bieten gehabt hat. Der Westen hat wenig in China verkaufen können.
Wir wollen gleich noch ausführlicher auch noch mit unserem Korrespondenten über diese neue Seidenstraße sprechen. Aber für Sie vielleicht noch eine Frage, Herr Baumann. Sie haben ja angefangen mit Ihren Reisen mit dieser Faszination für die alte Seidenstraße. Kann man sich das so vorstellen, dass sie von der neuen regelrecht überschrieben wird?
Ja, absolut. Vor allem das touristische Rad hat sich ja weitergedreht. Als ich meine ersten Reisen unternahm, da gab es noch kaum touristische Infrastruktur in Form von westlichen Hotels und Straßen und Fortbewegungsmittel. Also entweder nahm man sich einheimische Busse und reiste so wie die lokale Bevölkerung oder man ging zu Fuß, wie ich es dann tat, weil ich ja die Naturerfahrung suchte auf diesen alten Strecken. Heute leben wir im Zeitalter des Massentourismus, dass nämlich die ehemals Bereisten selber reisen. Und das führt dazu, dass es zum Beispiel in China einen Massentourismus gibt, einen chinesischen Binnentourismus, der kanalisiert wird. Was heißt, man ist mit tausend und abertausend anderen bei diesen sogenannten Sehenswürdigkeiten. Man muss Höhlenheiligtümer Wochen oder Monate vorher buchen, damit man überhaupt ein Zeitfenster bekommt, um dann durch diese buddhistischen Grotten und Höhlen durchgeschleust zu werden. Also heute gibt es den Massentourismus auch in Usbekistan, die berühmten Oasenorte, die ich vorher nannte, Samarkand, Bukhara, Shiva, das sind heute museale Orte mit enormer touristischer Infrastruktur. Fast jedes alte Gebäude hat einen Souvenirshop oder ein Restaurant oder ist in ein Boutique-Hotel umfunktioniert worden, beispielsweise in Bukhara.
So hat sich die Welt verändert. Zwischen alter und neuer Seidenstraße sind wir nochmal auf Spurensuche gegangen mit Autor Bruno Baumann. Danke fürs Gespräch, Herr Baumann.
Bitteschön.
Die neue Seidenstraße überschreibt also die alte. Und ich glaube, das konnte man zumindest gerade bei Herrn Baumann raushören. Ihn macht das jetzt nicht unbedingt glücklich. Dieses Großprojekt, Matthias, dieses Mammutprojekt, die neue Seidenstraße, schauen wir uns jetzt genauer an. Denn seit einigen Jahren ist China eben dabei, diese Seidenstraße wieder zu aktivieren. Wobei man muss eigentlich sagen, sie auch extrem auszubauen.
Ja, das stimmt. Sie hat, das kann man vielleicht so sagen, neue Arme bekommen. Mhm. Eine neue Route führt in die Mongolei und nach Russland. Dann gibt es eine Art Landbrücke nach Europa und Eurasien. Ein weiterer Strang führt nach Bangladesch und Indien, ein anderer nach Pakistan und Westasien. Und schließlich über die Türkei auch nach Mitteleuropa. Das ist ein nahezu weltumspannendes Netz, das zunehmend auch auf den afrikanischen Kontinent ausgreift. Das Ganze nennt sich Chinas Belt and Road Initiative und umfasst mehrere tausend Bauvorhaben wie Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur oder Neubauprojekte oder den Ausbau von Häfen.
Ja, und da ist der Vergleich zur Geschichte mal wirklich sehr interessant, Matthias, der Vergleich zur Antike, denn diese antike Seidenstraße ist ja nach allem, was wir heute so gehört haben, einfach organisch gewachsen. Die neue jetzt aber wird regelrecht eingezogen.
Ja, und durch diese Investitionen bekommt China nämlich Einfluss in den Ländern, die sich dem chinesischen Infrastrukturprojekt angeschlossen haben. Und das hat eben auch einen Haken. Denn viele Investitionen sind nur mit Hilfe von Krediten aus China möglich geworden. Nun ist die Frage, ob die Schuldnerländer auch zurückzahlen können. Und falls nicht, geraten diese Länder eventuell in eine Schuldenfalle und müssen anstelle von Geld, Rohstoffe oder Ressourcen oder Infrastruktur wie etwa Häfen China überlassen.
Ja, ein nahezu weltumspannendes Projekt, sagt Matthias eben, die neue Seidenstraße. Und ich hätte dazu jetzt auch nochmal folgende Zahlen für euch im Angebot. Zwei Zahlen, die ich gefunden habe. Die Seidenstraße könnte in Zukunft 60% der Menschheit erreichen und knapp 40% des Welthandels erfassen. Nochmal anders und einfacher ausgedrückt, ne? Mehr als die Hälfte der Menschheit und knapp die Hälfte des Welthandels würden dann also an der Seidenstraße hängen. Das besprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten Maximilian Seib in Peking, der übrigens auch gerade die Seidenstraße bereist hat, jetzt aber eben die moderne und nicht mehr die historische. Hallo Max.
Hallo, grüß dich.
Mal hingestellt, Max, ob die Zahlen jetzt genau werden, die ich eben genannt habe. Aber so oder so muss man sagen, diese neue Seidenstraße hat irrsinnige Ausmaße.
Absolut. Das ist ein großes Prestigeprojekt der kommunistischen Führung hier in Peking, ganz besonders von einem Mann, dem Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der hat die damals schon kurz nach seinem Amtsantritt angekündigt, 2013, das Ganze auch ein Jahrhundertprojekt genannt. Und er greift damit natürlich diesen Mythos der alten Seidenstraße auf. Aus chinesischer Sicht ist das eine große Erfolgsgeschichte. Es ist wieder ein Netz aus Handelsrouten, die neu entstanden sind oder eben entstehen sollen. Aber es geht nicht mehr nur um Straßen, sondern es geht um Strecken per Zug, übers Meer. Es geht auch um Aspekte wie Kraftwerke, Pipelines, Telekom, Infrastruktur. All das wurde gebaut und wird gebaut. Ich war neulich in Xi'an, das ist eine Millionenstadt in Zentralchina. Sie war der Startpunkt damals der alten Seidenstraße und die ist auch jetzt wieder mittendrin in diesem neuen Seidenstraßenprojekt. Mhm. Die neuen Karawanen, wenn man so will, das sind jetzt in Xi'an die Güterzüge und die fahren zum Beispiel eben auch nach Deutschland, nach Duisburg. Gut zwei Wochen dauert das, eben von Xi'an bis nach Duisburg. Und das ist schneller, als es zum Beispiel ein Containerschiff könnte. Also da gibt es ganz unterschiedliche Wege, die da gegangen werden können. Das ist eine Route, eine von vielen. Und seit dem Start dieser neuen Seidenstraße sind eben neue Straßen, Brücken, Schienen entstanden, auch Häfen für Meerverbindungen und das Ganze eben in Asien, in Europa, in Afrika, also auf verschiedenen Kontinenten. Das ist wirklich ein Megaprojekt.
Die Kreditpraxis, die schauen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an, Max. Aber weil du jetzt Jan erwähnt hast, wo du auch warst für Recherchen, ne? Diese riesige Seidenstraße, vielleicht auch eher wieder Seidenstraße. Du hast ja das Netzwerk schon erwähnt. Wo fängt man da überhaupt an, für eine Reportage zu recherchieren und wo warst du überall?
Also wir haben uns deswegen Xi'an angeschaut, weil das eben der Startpunkt der alten Seidenstraße war und jetzt auch der neuen oder dass es da wieder losgeht mit diesem Güterbahnhof, der eben in nicht nur Richtung Europa, sondern auch Richtung Russland, Richtung Zentralasien Züge schickt. Und das ist eine riesige ja, eine Stadt in der Stadt im Prinzip, was da drumherum passiert. Und es ist gar nicht so einfach, das vorher zu recherchieren, weil man da wenig Infos kriegt. Wir sind dann da mit dem Taxi rangefahren, haben auch der Taxifahrerin gar nicht so genau gesagt, wo wir da hin wollen, sondern haben uns eigentlich im Prinzip rumfahren lassen. Und man sieht ja wirklich LKW nach LKW kommen, die da alle diesem Güterbahnhof sich nähern, mit teilweise 10 Autos hinten drauf oder mit ganz unterschiedlichen Waren. Und da kriegt man mal so ein bisschen einen Eindruck davon, wie groß das ist.
So, und jetzt haben wir eben schon mehrfach, du hast schon mehrfach, Max, diese Kreditpraxis entlang der Seidenstraße erwähnt. China vergibt also Kredite an ja zumeist wirtschaftlich schwächere Staaten, um große Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Sagen wir vielleicht, also hast ja ein paar Sachen erwähnt, einen neuen Bahnhof, einen neuen Hafen, vielleicht auch nur einen neuen Terminal oder so. Und dann aber irgendwann können diese schwächeren Länder die Kredite vielleicht nicht mehr bedienen und geraten in Abhängigkeit. Läuft das tatsächlich so in der Praxis?
Ja, das ist durchaus ein Problem bei dieser neuen Seidenstraße, denn China kam oft mit großen Ideen, mit gigantischen Projekten, die sich eben ärmere Staaten vorher nicht leisten konnten und die sie sich ehrlich gesagt auch dann nicht leisten konnten. Und du hast es eben angesprochen, das führt dazu, dass dann eben China Geld vorstreckt, dieses Geld kommt nicht zurück und dann kommt es zu dieser Abhängigkeit. Es gab zum 10. Jubiläum der Seidenstraße, der neuen Seidenstraße, eine große Studie von der Weltbank, der Howard Kennedy School und dem Kieler Institut für Weltwirtschaft, die haben sich zusammengetan und haben ausgerechnet, dass rund 60% aller chinesischen Auslandskredite in diesem Fall von einem Zahlungsausfall bedroht seien, also dass dieses Geld nicht zurückkommt. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was Peking ein Stück weit ausnutzt, dass es da Abhängigkeiten gibt, sowohl wirtschaftlich als teils wohl auch politisch. Also wenn wir zunächst mal aufs Wirtschaftliche schauen, ein Beispiel liegt in Sri Lanka. Da hat ein chinesisches Staatsunternehmen sich dann einfach einen Hafen unter den Nagel gerissen. Da gibt es einige Fälle, die da bekannt sind. China greift bei Rohstoffen zu, also versucht es wirtschaftlich auszunutzen. Aber, und das ist eben der zweite Punkt, teils wohl auch politisch, da sind sich viele Beobachter einig, dass Peking diese Abhängigkeiten auch dafür nutzt, andere Länder zu Unterstützern zu machen. Zum Beispiel beim großen Thema für China, Taiwan, die Insel direkt vor dem chinesischen Mainland, die wird ja seit Jahrzehnten demokratisch und selbstständig regiert. China sieht sie aber als Teil des eigenen Staatsgebietes und will da irgendwann auch Fakten schaffen. Und wenn Länder abhängig sind von China, dann wird da natürlich wenig Widerspruch kommen. Also das ist so ein bisschen was, was sie ausnutzen hier in Peking. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist für China auch nicht ungefährlich, also Kredite und Gelder zu geben, die man nicht zurückbekommt. Und deswegen hat sich die kommunistische Führung in den vergangenen Jahren auch so ein bisschen eine neue Strategie ausgedacht, die ein bisschen angepasst, die Strategie, und setzt jetzt mehr auf Energie, auf Industrie, also auf Bereiche, wo man schneller Geld bekommt, als wenn man jetzt irgendwo einen neuen Bahnhof oder eine Brücke baut. Das dauert länger, bis das im großen Stil Geld abwirft. Also man hat das schon so ein bisschen angepasst.
Aber dass du diese Gefahr ansprichst, Max, finde ich interessant. Das Ausnutzen aus chinesischer Sicht, denke ich auch, ist das eine. Aber diese Gefahr, ne, diese Kredite, dieses Wachsen auf Pump. Man hört ja auch immer wieder, dass zum Beispiel auch in China der Immobiliensektor so aufgebläht ist und so. Übernimmt sich China mit dem Projekt vielleicht auch?
Es ist dieses Risiko da, weil man muss ganz klar auch sagen, der Wirtschaft hier im Land geht's nicht gut. Also es gibt hier eine Wirtschaftskrise schon länger, eben seit dieser Immobilienboom ein Ende gefunden hat. Seither halten die Menschen ihr Geld zusammen. Das heißt, sie kaufen deutlich weniger, als produziert wird. Es führt aber nicht dazu, dass weniger hergestellt wird. Im Gegenteil. Also die Wirtschaft, die produziert heiter weiter. Und die kommunistische Führung in Peking, die subventioniert das auch noch weiter fleißig. Also gibt weiter staatliche Unterstützung. Und dementsprechend braucht China Exportmärkte. Deswegen ist diese Seidenstraße auch so wichtig für China, weil man da eben unterschiedliche Transportwege hat, Handelswege hat. Aber klar ist, es kann irgendwann sein, dass dieses ganze System in sich zusammenbricht. Und das hätte große Folgen nicht nur für China, sondern auch für die Länder, die da teilweise beteiligt sind, die eben chinesische Unterstützung brauchen.
Eins muss man aber vielleicht noch sagen, so von wegen Verbindung Orient und Okzident, von Shanghai bis Lissabon, was wir auch vorhin für die alte Seidenstraße besprochen haben. Das gilt doch eigentlich für die neue Seidenstraße auch schon ziemlich gut, oder Max? Sie haben es ja eigentlich geschafft, von zum Beispiel Xi'an bis nach Europa, über Piräus, bis nach Rotterdam ja sogar, diese Seidenstraße einzuziehen. Verbindet sie nicht irgendwie auch die Welt miteinander?
Das kann man auf jeden Fall so sehen. Man darf aber nicht vergessen, wo die wirtschaftlichen Interessen liegen und wer da die starke Partei ist. Also ja, es ist etwas, und das ist ja das, was die chinesische Propaganda auch immer wieder sagt, es kann etwas sein, von dem beide Seiten profitieren, die Win-Win-Situation. Aber China ist der Chef im Ring und sagt ganz klar, wo es lang geht. Und dementsprechend ist es, glaube ich, für alle Länder sehr wichtig, wenn sie in diesem Handel mit drin sind, diese Abhängigkeiten zu realisieren, zu merken, in was man sich da begeben könnte und entsprechend auch zu reagieren. Wir haben, als wir in Xi'an waren, auch auch mit einer Logistikerin gesprochen, die uns sagt, ja, wir haben Züge, die gehen nach Russland, wir haben auch Züge, die gehen in den Iran. Das sind beides Länder, die vom Westen sanktioniert sind, die absolut abhängig sind von China. Das heißt, die brauchen Peking als wichtigsten Handelspartner. Und das ist natürlich was, wo man in Europa auch so ein bisschen drauf schaut. Ja, es gibt diese Verbindungen, aber China flutet im Moment den europäischen Markt mit sehr guten, aber halt auch günstigen Produkten, weil sie eben staatlich subventioniert sind. Und das macht deutschen Autoherstellern, Maschinenbauern, das macht auch der Industrie, teilweise gerade den Chemiebranche so ein bisschen Probleme. Das heißt, bei all dem, was es vielleicht an verbindenden Elementen hat, muss man sehr genau aufpassen, dass man sich nicht zu sehr, auch gerade aus europäischer Sicht, da in Abhängigkeiten begibt.
Sagt Maximilian Seib, unser Korrespondent in Peking. Er hat sich mal auf Spurensuche gemacht bei der Seidenstraße, der neuen, und hat uns von seinen Recherchen erzählt. Danke dir, Max.
Danke.
Tja, alte und neue Seidenstraße. Da gibt es Ähnlichkeiten, klar, aber es gibt offensichtlich auch Unterschiede. Matthias Max hat uns eben gewarnt vor lauter Faszination für diese antike Seidenstraße und ihre Geschichten, an die Sache nicht blauäugig ranzugehen.
Ja, das ist in der Tat so. China überschwemmt die Märkte in Europa und anderswo nicht nur mit Billigprodukten, sondern auch mit Gütern in jenen Industriezweigen, in denen Europa und auch Deutschland bislang führend waren. Wegen höherer Kosten und Arbeitsstandards gegenüber China sind sie aber nicht mehr konkurrenzfähig. Gleichzeitig baut China seine Überproduktion ab und verteilt Kredite zum Ausbau der neuen Seidenstraße und bekommt bei Zahlungsausfall Ressourcen oder Rohstoffe anstelle von Geld. Und auf diesem Weg sichert sich China wichtige Infrastruktur und das könnte irgendwann einmal negativ sich auch auf uns auswirken.
Jetzt sind wir ja aber hier in einem Geschichtspodcast, Matthias, und man muss sagen, sowas wie Großmachtfantasien, vielleicht auch Supermachtfantasien, das ist nichts Neues. Und da sind wir dann eigentlich bei unserer nächsten Folge angekommen. Folge 11 dann von 100. Es geht, man kann sagen, die Seidenstraße entlang zurück zu den Römern und jetzt hier von wegen Großmacht zu keinem geringeren als Julius Cäsar.
Naja, also man kann natürlich das antike Rom nicht mit dem heutigen China vergleichen. Außerdem liegen da ja mehr als 2000 Jahre dazwischen. China versucht zu expandieren, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet, wenn wir an Taiwan denken, auch strategisch und territorial. Aber das Imperium Romanum zu Cäsars Zeiten, das war auch von inneren Unruhen gekennzeichnet. Die Republik stand auf dem Spiel und schließlich ging sie in einem Bürgerkrieg unter. Also, Römisches Reich und das kaiserliche China zur Zeit der Seidenstraße haben wenig Gemeinsamkeiten. Außer der Tatsache, dass sie über die vielen Wege der Seidenstraße miteinander Handel getrieben haben.
Ja, denn die Welt war ziemlich klein geworden. Das war jetzt aber eben schon ein wichtiger Teaser für nächste Woche, denn diese Römische Republik, ne, die wir ja erstmal unter harten Kämpfen gründen mussten, in Folge 6, und die dann wieder in harten Kämpfen gerettet und reformiert werden musste, in Folge 9, die geht jetzt also unter. Und Cäsar übernimmt die Macht. Im Auf und Ab von Herrschaft sind wir dann also nächste Woche mit Steffi Orbach für euch zurück in Rom. Für heute verabschieden wir uns. Danke dir, Matthias. Danke an alle Producer und die Technik und das ganze Team. Mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.